Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Hallo, ich bin Tim. Wir alle haben viele Wünsche und Ideen. Vielleicht wisst ihr schon ganz genau, was ihr eines Tages mal werden wollt oder was ihr euch unbedingt mal mit eigenen Augen anschauen wollt. Das Mädchen, was uns heute begegnet, hatte auch viele Ideen, was sie irgendwann einmal anstellen möchte. Viele Wünsche für ein Leben voller Freude und Liebe hat sie ihrem Tagebuch anvertraut. Aber nichts, was sie sich erträumt hat, konnte Wirklichkeit werden. Stattdessen musste sie um ihr Leben fürchten, nur weil sie Jüdin war. Anne Frank heißt das Mädchen. Wäre ihr Leben so verlaufen, wie jedes Leben verlaufen sollte, dann wäre sie in dieser Woche 90 Jahre alt geworden. Am 12. Juni, also vorgestern, war Annes Geburtstag. Wir machen uns auf die Suche nach ihr. Die Spur führt von Deutschland nach Holland, in die Stadt Amsterdam und dort in ein altes Hinterhaus, in dem sich Anne mit ihrer Familie 2 Jahre lang verstecken musste, während draußen der Nazi-Terror tobte. Der Blick aus dem kleinen Fenster auf dem Dachboden, von dem aus Anne oft hinausgeschaut hat, ist noch derselbe wie damals.
Wo bist du? Anne!
Gesucht wird ein Mädchen. Anne Frank.
Ich fühle mich wie in einer sehr eigenartigen Pension, in der ich Ferien mache.
Wie können wir sie finden? Da ist ein altes Hinterhaus. Bleistiftstriche an einer Wand. Verblasste Fotos und Postkarten. Ein Tagebuch mit einem rot-weiß karierten Stoffeinband. Ein Kastanienbaum. Der gedämpfte Klang einer Kirchenglocke.
Untertauchen, das bedeutet, in einem Versteck zu leben. Ganz und gar verschwunden für die Welt.
Man ist ganz auf Helfer angewiesen. Sie sorgen für Essen, bringen Zeitungen und Bücher, reden mit einem.
Man darf ja nie hinaus.
Es ist sehr gefährlich. Untergetauchte, die gefasst werden, kommen in ein Konzentrationslager. Und die Helfer auch.
Es ist eine schwache Fährte, verwischt vom Vergessen und übertönt vom Lärm der Zeit. Doch wer einen Moment innehält, kann in der Stille des verlassenen Hinterhauses eine Stimme hören.
Ich bin nicht reich, ich bin nicht hübsch, nicht intelligent, nicht klug. Aber ich bin und werde glücklich sein.
Das ist Anne. Annes Tagebuch. So können wir sie finden.
Die Spur, die Anne in ihrem Tagebuch hinterlassen hat, beginnt in Frankfurt am Main. Anne ist in Deutschland geboren.
Am 12. Juni 1929.
Annes Mutter heißt Edith Frank Holländer. Ihr Vater?
Der liebste Schatz von einem Vater, den ich je getroffen habe.
Heißt Otto Frank. Anne hat auch eine Schwester. Sie heißt Margot und ist 3 Jahre älter.
Wieso haben wir in Deutschland so viel Armut und Arbeitslosigkeit?
Hitler sagt, die Juden sind schuld.
Ja, Juden sind eine andere Rasse. Die sind schlecht, gemein und verlogen.
Vor denen müssen wir uns in Acht nehmen.
Bis zu meinem 4. Lebensjahr wohnte ich in Frankfurt. Da wir Juden sind, ging dann mein Vater 1933 in die Niederlande.
Annes Vater wird in Amsterdam eine neue Firma gründen. Nach ein paar Monaten soll die Familie nachkommen. Die Altstadt scheint über dem Wasser zu schwimmen. Unzählige Brücken und Brückchen verbinden die Straßen mit den schmalen, hochfenstrigen Häusern aus rotem Klinkerstein.
Hier ist Anne aufgewachsen. Im Neubaugebiet am Merwedeplein, wo die Familie eine Wohnung fand, hat sie Niederländisch gelernt, im Sand gespielt und mit ihren Freundinnen kleine Spaziergänge gemacht. Hier ist sie in den Kindergarten gegangen und auf ihrem Fahrrad zur Schule gefahren, umschwärmt von Freundinnen und Verehrern. Wie viele andere Juden hatten auch Annes Eltern gehofft, in Holland sicher zu sein. Doch es gibt keinen Ausweg. Ein paar Monate nach Annes 10. Geburtstag beginnt der Zweite Weltkrieg. Am 10. Mai 1940 besetzt Hitlers Armee die Niederlande.
Hey Anne, willst du bei dieser Hitze zu Fuß gehen? Steig doch ein!
Sie darf nicht. Sie ist doch Jüdin.
Juden müssen einen Judenstern tragen. Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren.
Juden dürfen nicht ins Schwimmbad. ebenso wenig auf Tennis, Hockey oder andere Sportplätze. Juden dürfen nicht rudern.
Juden dürfen nicht zu Christen ins Haus kommen.
Juden müssen auf jüdische Schulen gehen.
Auf dem jüdischen Lyzeum der Höheren Schule für Mädchen hat Anne neue Freundinnen gefunden. Und seit dem Sommer 1942 hat sie auch einen neuen Verehrer. Er heißt Hello Silberberg und ist schon 16.
Darf ich dich zur Schule begleiten?
Wenn du sowieso in dieselbe Richtung gehst, dann komme ich mit.
Am 12. Juni feiert Anne ihren 13. Geburtstag. Sie bekommt Blumen, Süßigkeiten, eine Erdbeertorte.
Eine blaue Bluse, ein Gesellschaftsspiel, eine Flasche Traubensaft, der ein bisschen nach Wein schmeckt, ein Puzzle, Creme, Geld und einen Gutschein für 2 Bücher.
Doch das schönste Geburtstagsgeschenk ist das Tagebuch mit dem rot-weiß karierten Stoffeinband.
Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe. Und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein.
Ja, eigentlich ist das Leben doch gar nicht so schlecht, oder?
Polizei! Fräulein Margot Frank?
Meine Tochter ist nicht da.
Ich habe eine Karte für Ihre Tochter. Sie muss sich bei der SS melden.
SS, das sind die Deutschen mit dem Totenkopf an der Mütze.
Sie haben sehr große Macht.
Sie entscheiden wie Gott über Leben und Tod.
Am 6. Juli 1942 regnet es in Amsterdam. Es ist ein warmer Sommerregen. Am frühen Morgen verlassen die Franks das Haus, um unterzutauchen. Ein Wort, das in Holland bald jedes Kind kennt.
Untertauchen, das bedeutet in einem Versteck zu leben, ganz und gar verschwunden für die Welt.
Das Versteck befindet sich nur 100 Meter von der Westerkerk entfernt, im Firmengebäude von Annes Vater.
Monatelang haben Annes Eltern Kleider, Lebensmittel und Möbel dorthin gebracht. Anne hat nichts davon gewusst. Erst vor ein paar Tagen hat ihr Vater davon erzählt.
Wir wollen nicht, dass unser Besitz den Deutschen in die Hände fällt. Aber noch weniger wollen wir selbst geschnappt werden. Deshalb werden wir von uns aus weggehen und nicht warten, bis wir geholt werden.
Peter K. Otto Franks Firma, die das bekannte Geliermittel für Marmelade herstellt, und Pektakon, seine neue Gewürzmittelfirma, sind in einem alten Grachtenhaus untergebracht. Zu dem Haus an der Prinsengracht 263 gehört auch ein Hinterhaus, das von der Straße nicht zu sehen ist.
Im Erdgeschoss des Hinterhauses liegen Otto Franks Privatbüro und die Firmenküche.
Mein Privatkonto und die Küche kennst du ja. Unser Versteck liegt hinter den Lagerräumen. Diese Tür ist der einzige Zugang. In den beiden höheren Stockwerken befindet sich eine kleine Wohnung mit 4 Zimmern und eine fensterlose Kammer mit Waschbecken und einer abgeschlossenen Toilette.
Kein Mensch würde vermuten, dass hinter der einfachen, grau gestrichenen Tür so viele Zimmer versteckt sind. Vor der Tür ist eine Schwelle und dann ist man drinnen.
6 Menschen wissen über das Versteck Bescheid. Es sind Otto Franks langjährige Firmenmitarbeiter und Jan, der Ehemann seiner Assistentin Miep Gies. Alle haben versprochen, den Untergetauchten zu helfen.
Man ist ganz auf Helfer angewiesen. Sie sorgen für Essen, bringen Zeitungen und Bücher, reden mit einem.
Man darf ja nie hinaus.
Miep schleppt sich ab wie ein Packesel. Fast jeden Tag treibt sie irgendwo Gemüse auf und bringt es in großen Einkaufstaschen auf dem Fahrrad mit. Sie ist es auch, die jeden Tag 5 Bücher aus der Bibliothek bringt.
Herr Voskaul, der im Lager arbeitet, schreinert einen drehbaren Schrank, der die Tür zum Hinterhaus verdeckt. Die anderen Lagerarbeiter, die Besucher des Geschäftshauses und auch die Putzfrau dürfen von dem Versteck nichts wissen. Sie könnten die Untergetauchten bei der Polizei verraten.
Für die Ergreifung von Fluchtjuden wird ab sofort ein Kopfgeld von 7 Gulden 50 Cent ausgesetzt.
Hast du Anne gesehen?
Anne Frank? Die ist doch weg. Ich habe gehört, die Familie ist nach Belgien und dann in die Schweiz.
Ein Jugendfreund von Herrn Frank soll ihnen geholfen haben.
Vater, Mutter und Margot können sich noch immer nicht an das Geräusch der Westerturmglocke gewöhnen, die jede Viertelstunde angibt, wie spät es ist. Ich schon, mir hat es sofort gefallen. Und besonders nachts ist es so etwas Vertrautes. Ich fühle mich wie in einer sehr eigenartigen Pension, in der ich Ferien mache. Aus dem Fenster schauen oder hinausgehen dürfen wir natürlich nie. Tagsüber müssen wir auch immer sehr leise gehen und leise sprechen, damit sie uns im Lager nicht hören.
Zwei schmale Betten, zwei Stühle, ein kleiner Tisch. Mehr passt in das Zimmerchen nicht hinein, das Anne und Margot sich teilen. Das einzige Fenster ist mit dichten Vorhängen verhängt und darf niemals geöffnet werden. Die Nachbarn könnten Verdacht schöpfen. Damit die dunkle Kammer ein bisschen freundlicher wird, beklebt Anne die Wände mit Postkarten, Bildern von Filmstars und Königskindern.
Ich träume hier so schön. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir hier sitzen müssen, bis der Krieg vorbei ist.
Eine Woche nach den Franks zieht noch eine jüdische Familie ins Hinterhaus. Es ist die Familie van Peels. In ihrem Tagebuch gibt Anne ihnen den Decknamen van Daan.
Morgens um 9:30 kam Peter van Daan, ein ziemlich langweiliger und schüchterner Lulatsch, noch nicht 16, von dessen Gesellschaft nicht viel zu erwarten ist. Frau und Herr van Daan kamen eine halbe Stunde später. Frau van Daan hatte zu unserem großen Vergnügen einen Nachttopf in ihrer Hutschachtel.
Ohne Nachttopf fühle ich mich nirgends daheim.
Mitkommen! Mitkommen! Mitkommen!
Zahllose Freunde und Bekannte sind weg, zu einem schrecklichen Ziel. Niemand kann seinem Schicksal entkommen, wenn er sich nicht versteckt. Ich sehe abends oft die Reihen guter, unschuldiger Menschen vor mir, mit weinenden Kindern. Immer nur laufen müssen, kommandiert von ein paar Kerlen, geschlagen und gepeinigt, bis sie fast zusammenbrechen. Niemand wird geschont. Alte, Kinder, Babys, schwangere Frauen, Kranke. Alles, alles geht mit, in dem Zug zum Tod.
Die Zeit im Hinterhaus vergeht langsam und mit großer Regelmäßigkeit. Das Tagebuch ist Annes beste Freundin. Regelmäßig schreibt sie Briefe an Kitty, die irgendwo in einer blauen Weite lebt und von dem Elend der Juden und des Krieges nichts weiß. In der Stille des Hinterhauses, unterbrochen nur von den Glocken der Westerkerk und den gedämpften Geräuschen aus den Lagerräumen, schleppen sich Tage wie Wochen, Wochen wie Monate dahin.
Nichts als traurige und deprimierende Nachrichten habe ich heute. Unsere jüdischen Bekannten werden gleich gruppenweise festgenommen. Sie werden in Viehwagen nach Westerbork gebracht, dem großen Judenlager in Drenthe. Es muss dort schrecklich sein. Die Menschen bekommen fast nichts zu essen, geschweige denn zu trinken. Sie haben nur eine Stunde pro Tag Wasser und ein Klo und ein Waschbecken für ein paar tausend Menschen. Schlafen tun sie alle durcheinander. Männer und Frauen und die Letzteren und Kinder bekommen oft die Haare abgeschoren. Wenn es in Holland schon so schlimm ist, wie muss es dann erst in Polen sein? Wir nehmen an, dass die meisten Menschen ermordet werden. Der englische Sender spricht von Vergasungen. Vielleicht ist das noch die schnellste Methode zu sterben.
Die Untergetauchten haben entschieden, noch einen weiteren Menschen bei sich zu verstecken. Es ist ein jüdischer Zahnarzt namens Fritz Pfeffer.
Ich bin ehrlich gesagt nicht so erfreut darüber, dass ein Fremder meine Sachen benutzt. Aber für eine gute Sache muss man was übrig haben.
Anna hat gute Vorsätze. Doch das Zusammenleben mit Fritz Pfeffer, den sie in ihrem Tagebuch sehr bewusst Alfred Dussel nennt, fällt ihr schwer.
Ich glaube, bei Herrn Alfred Dussel zu Hause ist alles, was er sagt, gesetzt. Aber Anne Frank passt solches ganz und gar nicht.
Zum Glück hat sie wenigstens ihr Tagebuch, dem sie alles sagen kann.
Sonst würde ich komplett ersticken. Weißt du noch, das sind schöne Stunden, wenn ich von der Schule, von Lehrern, Abenteuern und Jungen erzählen kann. Als wir noch ein normales Leben führten, war alles wunderbar. Weißt du noch, als ich eines Mittags aus der Stadt nach Hause kam?
Doch Anne führt kein normales Leben mehr. Sie darf nicht zur Schule gehen oder in die Stadt. Sie ist im Hinterhaus gefangen. Die Scherze und Blicke, die Verliebtheiten und Verehrer sind in unerreichbare Ferne gerückt. Stattdessen gibt es Ermahnungen, Kritik und böse Worte. Vor allem mit ihrer Mutter hat Anne dauernd Streit. Wenn im Firmengebäude Feierabend ist, dürfen die Mitglieder der Untertauchfamilie, wie Anne sie nennt, das Hinterhaus verlassen. Natürlich dürfen sie niemals auf die Straße oder in den Garten, das wäre lebensgefährlich. Aber sie dürfen sich auf die verschiedenen Büro- und Lagerräume des Vorderhauses verteilen.
An manchen glücklichen Sonntagen sitzt Anne allein in einem Büro des Vorderhauses und späht zwischen den schweren Vorhängen auf die Prinzengracht hinaus. Auf die Autos, Fahrräder und Schiffe. Sie hört die Straßenbahn und die Kinder und das Kläffen des kleinen Hundes, der auf dem Hausboot gegenüber lebt.
Der wichtigste Raum im Vorderhaus aber ist Otto Franks Privatbüro. Dort steht das Radio, dessen Stimme die neuesten Nachrichten über den Krieg bringt und von Tag zu Tag über Zuversicht oder Enttäuschung entscheidet.
The BBC Home and Forces Program.
Die Untergetauchten hören den englischen Sender BBC, den die deutschen Besatzer verboten haben, und Radio Oranje, die BBC-Sondersendung in niederländischer Sprache. Auf die Hilfe der Engländer setzen sie ihre größte Hoffnung. Hitler hat nicht nur Holland, sondern ganz Europa und viele andere Länder mit seinen Soldaten besetzt. Aber England hat sich mit Amerika verbündet und die deutschen Soldaten aus Nordafrika vertrieben. Vielleicht werden sie ihre Truppen ja bald auch nach Holland schicken, um das Land von der deutschen Besatzung zu befreien.
Hitler und seine Anhänger führen mittlerweile Krieg gegen die ganze Welt. Aber vielleicht naht ja doch die Rettung? England und Amerika werden jetzt von Russland, Frankreich und anderen Ländern unterstützt, die Hitler stürzen und den Krieg beenden wollen. Jede Nacht hört Anne die Luftgefechte zwischen deutschen und englischen Fliegern, die Bombeneinschläge und dröhnenden Geschützfeuer der Flugabwehr.
Der nächtliche Lärm lässt keinen mehr schlafen. Die Untergetauchten leben jeden Tag in großer Anspannung. Es ist eine Anspannung von Erwartung und Hoffnung, aber auch Angst. Vielleicht werden sie ja doch noch entdeckt. Oder das Hinterhaus wird von einer Bombe getroffen. Anne muss Tabletten schlucken.
Gegen Angst und Depression.
Doch die Medikamente helfen nicht. An manchen Tagen dröhnt das ganze Hinterhaus vor Keifen, Weinen und Nervosität.
Ich irre von einem Zimmer zum anderen, die Treppe hinunter und wieder hinauf. Und habe ein Gefühl wie ein Singvogel, dem die Flügel mit harter Hand ausgerissen worden sind und der in vollkommener Dunkelheit gegen die Stäbe seines eigenen Käfigs fliegt. Nach draußen, Luft und Lachen schreit es in mir.
Aber es kommen auch wieder andere, hellere Tage. Der Frühling lässt sich vom Krieg nicht aufhalten. Er dringt durch alle Ritzen des Hinterhauses. Es ist das Jahr 1944.
Und dann passiert etwas, womit Anne nicht gerechnet hat. Sie verliebt sich. In Peter van Peels. Denn ohne Liebe stirbt der Mensch.
Den ganzen Tag schaute ich ihn absichtlich nicht oft an. Denn wenn ich es tat, schaute er auch immer. Und dann, ja dann bekam ich ein so schönes Gefühl.
Peter ist ganz anders, als Anne gedacht hat. Plötzlich stellt sie viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen fest. Sie können sich in Peters winziger Kammer stundenlang über alles Mögliche unterhalten. Sie können aus dem Dachbodenfenster den blauen Himmel, die vielen Vögel und den Kastanienbaum betrachten. Und sie können zusammen schweigen. Schweigen und einen Augenblick lang glücklich sein.
Lach noch mal.
Warum soll ich immer lachen?
Weil das hübsch ist. Du bekommst dann so Grübchen in die Wangen. Wie kommt das eigentlich?
Damit bin ich geboren. Im Kinn habe ich ja auch eins. Das ist auch das einzig Schöne, das ich habe.
Nein, das ist nicht wahr.
Doch. Ich weiß, dass ich kein hübsches Mädchen bin. Ich bin es nie gewesen und werde es auch nie sein.
Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde dich hübsch.
Das ist nicht wahr.
Wenn ich das sage, kannst du es mir glauben.
Wenn man liebt, ist das Leben wunderschön. Voll Hoffnung und Vertrauen auf die Zukunft. Anne beginnt, Pläne zu schmieden für die Zeit nach dem Krieg. Denn die Hoffnung nährt die Seele. Sie möchte ihr Tagebuch veröffentlichen und Bücher schreiben oder Zeitungsartikel.
Ich will nicht umsonst gelebt haben. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod.
D-Day has come. Early this morning, the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European fortress.
Habt ihr gehört? Das ist der Tag.
Es geht los, endlich.
Die Invasion hat begonnen.
Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong air forces began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
Auf diesen Tag haben die Untergetauchten lange gewartet. Die Invasion der Alliierten. Der große Aufmarsch der vereinigten Truppen aus allen Ländern, die sich gegen Hitler verbündet haben, beginnt an der französischen Küste in der Normandie. Mit großen Schiffen werden Soldaten und Kriegsmaterial an Land gebracht, um Europa zu befreien.
11.000 Flugzeuge stehen bereit und fliegen unaufhörlich hin und her, um Truppen abzusetzen und hinter den Linien zu bombardieren. 4.000 Landefahrzeuge und kleinere Schiffe legen unaufhörlich zwischen Cherbourg und Le Havre an. Englische und amerikanische Truppen sind schon in schwere Gefechte verwickelt. Das Schönste an der Invasion ist, dass ich das Gefühl habe, dass Freunde im Anzug sind. Vielleicht kann ich im September oder Oktober doch wieder zur Schule gehen.
Am 4. August 1944 hält vormittags zwischen 10 und halb 11 Uhr ein Auto vor dem Haus Prinsengracht 263. Ihm entsteigen ein uniformierter Oberscharführer der SS und mindestens 3 holländische Helfer. Es ist sicher, dass das Versteck verraten wurde.
SS, das sind die Deutschen mit dem Totenkopf an der Mütze.
Sie haben sehr große Macht.
Sie entscheiden wie Gott über Leben und Tod. Mama, wohin fahren wir?
Annes Spur führt von Holland nach Polen in das Konzentrationslager Auschwitz.
Wenn es in Holland schon so schlimm ist, wie muss es dann erst in Polen sein? Wir nehmen an, dass die meisten Menschen ermordet werden.
Anne überlebt das Vernichtungslager, doch sie stirbt trotzdem. Ihre Spur endet in Deutschland, im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Wie viele tausend andere Menschen stirbt auch sie an Typhus, wenige Tage nach ihrer Schwester. Das genaue Todesdatum weiß man nicht. Es muss wohl Anfang März des Jahres 1945 gewesen sein. Ein paar Wochen später wurde das Lager von englischen Truppen befreit.
Von den 8 Menschen aus dem Hinterhaus ist nur Annes Vater aus den Konzentrationslagern zurückgekehrt. Als er nach dem Krieg nach Amsterdam kommt, gibt ihm Miep Annes Tagebücher.
Ich will nicht umsonst gelebt haben. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod.
Das alte Hinterhaus ist leer. Die Menschen sind verschwunden und die Möbel auch. In den verlassenen Kammern hat die Anne-Frank-Stiftung ein Museum eingerichtet. Jedes Jahr kommen mehr als 500.000 Besucher aus aller Welt, gehen durch die Räume, in denen sich Anne 2 Jahre lang versteckt hat. Ihr Tagebuch ist in 55 Sprachen übersetzt worden. Denn die Liebe ist stärker als der Hass.
Wenn du allein und unglücklich bist, dann versuche mal bei schönem Wetter vom Oberboden aus in den Himmel zu schauen. Solange du furchtlos den Himmel anschauen kannst, solange weißt du, dass du innerlich rein bist und dass du wieder glücklich werden wirst.
Anne Frank, wir werden sie nicht vergessen. Stefanie Menge hat sich mit uns auf die Suche nach ihr begeben. Das war unser Kakadu-Entdeckertag für heute. Am Sonntag ist wieder Hörspielzeit, dann lernen wir Fjodor kennen. In einer blöden Situation, denn er hat den entscheidenden 9 Meter im Pokalspiel gegen den SSV Billingen nicht gehalten. Seine Mannschaft verliert. Damit will sich Fjodor aber nicht abfinden. Vor Frust und Kummer ruft er den Fußballgott um Hilfe an.
Fjodor, du hast mich gerufen?
Was? Wer spricht da?
Der, den du gerufen hast.
Aber du hörst dich ein bisschen so an wie unser Trainer.
Fjodor, ich bin eine vielbeschäftigte Gottheit. Du hast mich gerufen, ich bin gekommen. Also, was willst du?
Ich will, dass wir gewinnen.
Der Schiri hat abgepfiffen. Da ist nichts mehr zu machen.
Man kann das Spiel also nicht nochmal ansetzen?
Das macht der DFB. Ich werde mich hüten.
Heißt das, du kannst mir nicht helfen? Wozu bist du denn eigentlich Fußballgott?
Ich kann kein Pokalspiel zum zweiten Mal ansetzen, Fjodor.
Ach so.
Ich kann aber den Tag nochmal beginnen lassen. Und zwar mit allem, was darin ist.
Mit allem? Also auch mit dem Spiel?
Ja.
Ob das tatsächlich klappt und ob das so eine gute Idee ist, den Tag nochmal von vorne starten zu lassen, mit allem, was da drin ist. Am Sonntag um kurz nach 8 Uhr werden wir es erleben. Jetzt geht es hier mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Euch einen schönen Start ins Wochenende. Ich bin Tim und Sonntag wieder drin.